NDR Info. Echo des Tages.
Mit Udo Schmidt und diesen Themen. In Italien bebt erneut die Erde. In Brüssel wurde das CETA-Freihandelsabkommen unterzeichnet. Die Isländer haben gewählt. Die Moldawier sind noch dabei. Und in Würzburg wurde der Deutsche Umweltpreis verliehen. Mittelitalien ist heute früh erneut von schweren Erdstößen erschüttert worden. Um 7.40 Uhr bebte die Erde mit einer Stärke von 6,5 in der Nähe der Kleinstadt Norcia. Die Erschütterungen waren bis Rom und Florenz zu spüren. Aus Rom, Nikolaus Nützel.
Rund 20 Verletzte und keine Toten. Das ist der positive Teil der Bilanz, den die italienischen Behörden nach dem neuen schweren Erdbeben ziehen. Mit einer Stärke von 6,5 war es so heftig wie kein anderes in Italien seit 36 Jahren. Dass das Erdbeben, wenn es um Leben und Gesundheit der Anwohner geht, vergleichsweise glimpflich abgelaufen ist, erklären die Verantwortlichen des Zivilschutzes damit, dass viele die Nacht im Freien verbracht haben oder in Aufnahmezentren. Denn nach dem Erdbeben vom vergangenen Mittwoch waren die meisten Menschen in Alarmbereitschaft. Die Schäden an Gebäuden und der Infrastruktur sind aber beträchtlich. Viele tausend Menschen könnten ihre Wohnungen und Häuser verloren haben, heißt es. Und in der Stadt Amatrice, die schon am 24. August von einem schweren Erdbeben getroffen worden war, gab es weitere Zerstörungen. Eine Anwohnerin ist verzweifelt. Wir sind wirklich in die Knie gezwungen. Und das bisschen an Kraft, was wir noch hatten, um voranzukommen, ist uns heute früh genommen worden. Es ist wirklich furchtbar, wenn man den eigenen Ort, an dem man geboren wurde, nur noch als Schutthaufen sieht. Auch der Präsident der Region Marken, Luca Cercioli, beobachtet, dass viele Menschen in Mittelitalien nachhaltig verunsichert sind. Eine so dichte Folge immer neuer Erdbeben sei schwer zu ertragen, sagt er. Auch wenn man körperlich unverletzt bleibt. Es ist jedes Mal wie ein Film, der immer wieder von vorne beginnt, mit Menschen, die immer heftiger von etwas getroffen werden, das einfach kein Ende zu haben scheint. Im Gegenteil, es wird immer schlimmer. Wer beim ersten Mal nicht getroffen wurde, wurde beim zweiten Mal getroffen oder jetzt beim dritten Mal. An ein Erdbeben dieser Größenordnung kann sich in den Marken niemand erinnern. Italiens Ministerpräsident Matteo Renzi hat die Menschen in Mittelitalien aufgefordert, nicht den Mut zu verlieren. Und er hat an alle Italiener appelliert, sich solidarisch zu zeigen. Er nutzte die Tatsache, dass das Erdbeben die Basilika von Norcia zerstört hat, die dem heiligen Benedikt geweiht ist, aber auch für eine Aufforderung an die anderen Länder der Europäischen Union.
Pensando a Norcia, penso alla Chiesa di San Benedetto.
Wenn ich an Norcia denke, dann denke ich an die Kirche des heiligen Benedikt. Und ich denke daran, dass Benedikt als Schutzpatron Europas gilt. Heute ist die grundlegende Bedeutung Europas der komplette Wiederaufbau von Norcia und der Orte, die von Erdbeben getroffen wurden. Wir werden hier keinen Schritt zurückweichen. Die italienische Regierung hatte schon nach dem Erdbeben vom vergangenen Mittwoch erklärt, dass sie mit Kosten in Milliardenhöhe rechnet, um die Schäden zu beseitigen und um zusätzliche Vorsorge gegen künftige Erdbeben zu treffen. Entsprechend wird Italien mehr Schulden machen, als es noch im Frühjahr geplant hatte, was das Land in einen Konflikt mit der Europäischen Union bringt. Denn die EU will nicht, dass das hochverschuldete Italien noch stärker gegen die Euro-Stabilitätskriterien verstößt.
Nikolaus Nützel aus Italien. Es ist vollbracht. Das CETA-Freihandelsabkommen zwischen Kanada und der EU ist unterzeichnet. Kurz wurde noch einmal gezittert, als das Flugzeug des kanadischen Premiers Trudeau wegen technischer Probleme gleich nach dem Start umkehren musste. Mit etwas Verspätung traf der Kanadier dann jedoch in Brüssel ein, zur feierlichen Unterschrift. Die ist inzwischen geleistet. Rund 7-jährige Verhandlungen sind damit erfolgreich abgeschlossen. Aus Brüssel, Holger Roman.
Thank you very much for your patience.
Vielen Dank für Ihre Geduld. Die Ansage des Protokollbeamten nach der feierlichen Unterzeichnung brachte viele Anwesende zum Schmunzeln und das ganze Drama um CETA auf den Punkt. Und dass am Ende im Saal derart inbrünstig geklatscht wurde, ließ erahnen, wie sehr das politische Ringen um einen Abschluss an den Nerven aller Beteiligten gezerrt hatte.
Your Excellencies, ladies and gentlemen, I would like to welcome you to this ceremony on the signing of the Comprehensive Economic and Trade Agreement CETA and
Strategic. EU-Ratspräsident Tusk, der auf der anschließenden Pressekonferenz von einer Schlacht um CETA sprach und zu allem Überfluss auch noch mit einer Mikrofonpanne kämpfen musste, witzelte, es sei immer klar gewesen, CETA werde keine leichte Aufgabe. Doch ein kanadisches Sprichwort besage, Geduld sei ein Baum, dessen Wurzel bitter sei, aber dessen Frucht süß.
The Canadian proverb says, patience is a tree whose root is bitter, but its fruit is very sweet.
Mit der Unterschrift unter den 1500 Seiten dicken Handelsvertrag und die 36 erläuternden Zusatzdokumente fiel die Anspannung der vergangenen Tage erkennbar von den Akteuren ab, vor allem auf EU-Seite. Erschöpft und zugleich erleichtert stemmten die vier Unterzeichner den dicken Wälzer in die Höhe, wie zum Zeichen, wir haben es geschafft. Kommissionschef Juncker räumte mit Blick auf den wallonischen Widerstand ein, es habe etwas länger gedauert, doch das Ergebnis trage allen Bedenken Rechnung. Und er erinnerte daran, dass Demokratie eben Zeit brauche, darüber solle sich niemand beklagen. Sein persönliches Fazit, Ende gut, alles gut.
Dies ist das beste Handelsabkommen, das die Europäische Union, sprich die Europäische Kommission, je abgeschlossen hat. Wir setzen heute Standards, die die Globalisierung der nächsten Jahrzehnte bestimmen werden.
Die militanten CETA-Gegner vor dem Brüsseler Ratsgebäude sahen das sicher anders. Besonders zahlreich waren sie aber nicht. Am Rande des Gipfels demonstrierten rund 250 Aktivisten gegen den umstrittenen Handelspakt und warfen Farbbeutel gegen die Glasfassade. Die aufgeräumte Atmosphäre im Gebäude konnten die Proteste draußen nicht trüben. Der strahlend blaue Himmel über Brüssel kam Gästen wie Gastgebern zu Pass. Auch der kanadische Premier Trudeau, den die EU wegen der innerbelgischen Streitigkeiten um CETA 3 Tage zuvor hatte ausladen müssen und der wegen technischer Probleme am Flugzeug erst mit Verspätung eingetroffen war, ließ sich keine Verstimmung anmerken. Im Gegenteil, sichtlich bester Laune über den glücklichen Ausgang, lobte er die jahrelange Arbeit der Verhandler mit einem lässigen Gut gemacht. Schwierige Dinge seien eben schwierig. Entscheidend sei, für ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum zu sorgen und für mehr gut bezahlte Arbeitsplätze. Fortschrittliche Handelsabkommen wie CETA täten genau das.
We need to create more good, well-paying jobs for our citizens. Progressive trade agreements like the one signed today will do just that.
EU-Parlamentspräsident Schulz, der sich als Vermittler eingeschaltet hatte und den jungen Premier kurz vor der Abreise noch zu einem Vier-Augen-Gespräch empfing, zeigte sich ebenfalls hochzufrieden mit dem Erreichten. Dies sei ein guter Tag für die Union und Kanada. Auch weil man gezeigt habe, dass die EU kein kalter Machtapparat sei, sondern auf die Sorgen und Nöte der Bürger reagiere. Auch nach der heutigen Unterzeichnung wird es aber noch eine Weile dauern, bis CETA voll in Kraft tritt. Zunächst muss das EU-Parlament Ja sagen, anschließend noch die 28 nationalen und 14 regionale Parlamente. Jedes einzelne von ihnen könnte den Pakt noch stoppen. Und auch das Bundesverfassungsgericht muss sich noch mit CETA befassen. Für Ende gut, alles gut ist es also streng genommen noch zu früh.
Holger Roman aus Brüssel. Island, die kleine Insel draußen im Meer, in diesem Jahr durch den grandiosen Auftritt der Fußballnationalmannschaft und durch die Verwicklung des inzwischen zurückgetretenen Regierungschefs in umstrittene Offshore-Geschäfte bekannt geworden, Island hat gewählt. Beachtet wurde diese Wahl auch, weil ein Sieg der isländischen Piratenpartei möglich schien. Daraus wurde allerdings nichts. Die Mitgründerin der Piratenpartei, Birgitta Jónsdóttir.
Nein, wir hatten mit 12-14% gerechnet und in einigen Wahlbezirken haben wir sogar deutlich mehr geschafft. Wir sind also überglücklich heute und immerhin haben wir unser Wahlergebnis von 2013 verdreifacht. Das ist ja nun auch nicht gerade wenig.
Eine trotzdem zufriedene Piratenpartei auf Island also und eine nun kommende schwierige Regierungsbildung. Carsten Schmiester kommentiert.
Von wegen das erste Land in Piratenhand. Daraus wird auf Island nichts. Die Protestpartei ist weit hinter den Prognosen zurückgeblieben und wird, wenn dann nur als zweitstärkste Kraft in einem links-grün alternativen Regierungsbündnis den Wandel gestalten. Aber auch das ist nicht sicher, denn anders als erwartet haben die Menschen hier nur eine der beiden bisher regierenden Parteien für die Verwicklung in die Panama Papers-Affäre um dubiose Offshore-Geschäfte abgestraft, die liberale Fortschrittspartei des über den Skandal gestolperten Ex-Regierungschefs Gunnlaugsson. Sie hat deutlich an Zustimmung verloren, während die konservative Unabhängigkeitspartei sogar noch Stimmen hinzugewonnen hat, obwohl auch einige ihrer Spitzenleute in den Panama Papers erwähnt sind. Die Unabhängigen hatten im sonst eher leisen Wahlkampf mit Erfolg auf die Angst vieler Isländer, vor allem außerhalb der Hauptstadt, vor politischen Experimenten gesetzt, hatten die Piraten und Linksgrünen zum Risiko erklärt und sich auf diese dennoch etwas wundersame Weise selbst aus dem Panama-Sumpf gezogen. Allerdings um den Preis einer kleinen, aber bedeutsamen Abspaltung. Die bei der kommenden Regierungsbildung womöglich entscheidende Reformpartei wurde erst in diesem Jahr von ehemaligen Unabhängigen gegründet und hat auf Anhieb den Einzug ins Parlament geschafft, was die Lage kompliziert macht. Zusammen mit den EU-freundlichen Reformern hätte die bisherige EU-skeptische liberal-konservative Koalition wieder eine Mehrheit, aber eben nur eine theoretische. Europa wäre ein Streitpunkt. Und die Reformer haben erklärt, den Unabhängigen nicht helfen zu wollen. Schließlich hat man sich ja gerade erst getrennt. Gut möglich also, dass sie am Ende sicher zäher Verhandlungen zu den vier links-grünen alternativen Parteien stoßen und es dann ein ziemlich buntes, aber auch heterogenes und instabiles Regierungsbündnis gibt. Von den vor der Wahl so hochgejubelten Piraten wäre zwar noch eine Menge zu sehen und zu hören, aber der radikale Politikwechsel mit weltweiter Signalwirkung für alle, die einfach die Nase voll haben von Filz- und Vetternwirtschaft, von Arroganz und Selbstbedienungsmentalität des Establishments, dieser Wechsel fällt auf Island aus. Vieles wird anders, das schon, aber höchstwahrscheinlich auch nur auf Zeit. Island hat schließlich schon einmal einen Linksrutsch erlebt. 2009 war das, gleich nach der für die Insel besonders katastrophalen Finanzkrise. Rot-Grün holte damals die Mehrheit, brachte das Land mit vielen unpopulären Maßnahmen wieder auf Kurs und wurde nur 4 Jahre später prompt abgewählt. Die Geschichte könnte sich wiederholen, weil es, wenn, dann diesmal eine weit wackeligere linke Regierung gäbe und die liberal-konservativen Parteien nur geschwächt, aber nicht etwa am Boden zerstört sind. Der Chef der Fortschrittspartei, noch Premier Sigurdur Johansson, hat es in der Wahlnacht auf den Punkt gebracht, Zitat, wir liegen zwar weit hinter unseren Erwartungen zurück, aber immerhin, wir sind noch da.
Ein Kommentar von Carsten Schmiester. Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Keine guten Nachrichten kommen aus der Türkei. Dort werden weiter tausende Beamte entlassen, prokurdische oder vermeintlich prokurdische Medienhäuser geschlossen und Präsident Erdogan plädiert erneut öffentlich für die Wiedereinführung der Todesstrafe. Aus Istanbul, Reinhard Baumgarten.
Durch neuerliche Entlassungen von gut 10.000 Menschen ist die Zahl der gefeuerten oder suspendierten Staatsdiener auf mehr als 100.000 angestiegen. Die Zahl der geschlossenen und verbotenen Medien ist seit gestern auf mehr als 160 angewachsen. Seit Mitte Juli wurden im Zuge der von Präsident Erdogan angekündigten Säuberung 37.000 Menschen festgenommen. Von den Maßnahmen betroffen sind vor allem mutmaßliche Gülen-Anhänger und Kurden. Der innertürkische Konflikt mit der PKK gewinnt derweil immer weiter an Schärfe. In weiten Teilen des vorwiegend von Kurden bewohnten Südostens der Türkei waren in den vergangenen Tagen Internet- und Telefonverbindungen abgeschaltet. Präsident Erdogan hat angekündigt, die Truppen an der türkisch-irakischen Grenze deutlich zu verstärken. In einer Rede zum türkischen Nationalfeiertag hat er zudem gestern verkündet, die Regierung werde demnächst im Parlament in Ankara über die Wiedereinführung der Todesstrafe abstimmen lassen. Einwände der Europäischen Union gegen dieses Vorhaben wischte der Staatschef vor jubelnden Anhängern mit den Worten beiseite: Diese Kritik zähle nicht.
Reinhard Baumgarten aus der Türkei. Im Norden des Irak geht der Kampf um die Millionenstadt Mossul weiter. Mossul ist die letzte Hochburg der Terrorgruppe Islamischer Staat im Irak. Entsprechend bedeutend wäre die Rückeroberung für die irakische Armee. Auf Mossul rücken auch Kurden und schiitische Milizen vor. Eine brisante Allianz. Aus Kairo, Björn Blaschke.
Die Bilder zeigen, wie Panzer und gepanzerte Geländewagen durch die Steppe fahren. Dazu Fußtruppen. 5.000 weitere schiitische Kämpfer wollen gegen den IS vorgehen, westlich der irakischen Großstadt Mossul. Damit rücken jetzt von Westen 15.000 Milizionäre der sogenannten Hashd-e-Shaabi oder zu Deutsch der Volksmobilisierung gegen die Terrororganisation vor. Mit regulären irakischen Soldaten, kurdischen Peschmerga und sunnitischen Milizionären liegt die Zahl der Anti-IS-Bodeneinheiten damit bei insgesamt 40.000. Ein Kommandeur der schiitischen Milizionäre.
Wir rücken an 4 Fronten vor. Jede Gruppe kommt aus einer anderen Richtung, bis wir Mossul erreicht haben. Unser Sektor liegt 65 Kilometer nordwestlich von Mossul, an der Straße, die Mossul und die Stadt Tell Afar verbindet. Das Hauptziel bei der Offensive der schiitischen Volksmobilisierung ist, die Nachschubroute des IS von der syrischen Grenze nach Mossul zu kappen.
Die Kampfverbände rücken auch deshalb aus unterschiedlichen Richtungen auf Mossul vor, weil sie die Stadt einkreisen und den Rückzugsweg der IS-Extremisten in Richtung Syrien abschneiden wollen. Die schiitischen Milizen planen vor allem, die Stadt Tell Afar westlich von Mossul zu erobern. Vor der Einnahme durch den sunnitischen IS war Tell Afar mehrheitlich schiitisch. Nach Mossul selbst sollen die schiitischen Milizionäre nicht einrücken. Der Grund, es herrscht Sorge, dass ein Einmarsch der schiitischen Miliz im mehrheitlich sunnitischen Mossul die Spannungen zwischen den Religionsgruppen weiter erhöhen oder dass es sogar zu Gräueltaten an sunnitischen Zivilisten kommen könnte. Zahlenmäßig sind die vorrückenden Einheiten den IS-Extremisten deutlich überlegen. Es wird geschätzt, dass sich in Mosul 3.000 bis 5.000 IS-Kämpfer aufhalten und noch einmal bis zu 2.500 in einem Verteidigungsring um die Stadt. Für die schiitischen Milizionäre wird das Ende des Kampfes um Mosul aber möglicherweise noch kein Ende des Krieges gegen den IS darstellen. Der Sprecher der Volksmobilisierung erklärte in der irakischen Hauptstadt Bagdad:
Wenn wir unser Land von diesen Terroristen gesäubert haben, sind wir bereit, an jeden Ort zu ziehen, von dem eine Gefahr für die nationale irakische Sicherheit ausgeht. Syrien ist definitiv so ein Ort, der die größte Bedrohung für den Irak darstellt. Wir werden das machen durch Koordination zwischen der irakischen und der syrischen Regierung.
Damit würde das offiziell, was ohnehin schon seit längerem bekannt ist, dass irakisch-schiitische Milizionäre neben libanesischen an der Seite von Bashar al-Assad in Syrien kämpfen.
Björn Blaschke. In Moldau, bei uns auch als Moldawien bekannt, der kleinen Ex-Sowjetrepublik mit nur 3,5 Millionen Einwohnern, finden heute Präsidentschaftswahlen statt. Diese Wahlen, die ersten ihrer Art seit 20 Jahren, werden über die künftige Ausrichtung der kleinen Republik entscheiden. Pro EU oder pro Russland. Aus Moskau, Hermann Krause.
Es ist eines der ärmsten Länder Europas, Moldau, das ehemalige Moldawien, gelegen zwischen Rumänien und der Ukraine und genauso zerrissen wie das Nachbarland. So tendiert ein Teil der Bevölkerung Richtung Russland, der größte Teil aber wohl Richtung Europa. Als westlich orientierte Kandidatin bei diesen Präsidentschaftswahlen gilt Maju Sandu vielen als Hoffnungsträgerin. Die 44-Jährige gründete im letzten Jahr die Partei Aktion und Solidarität. Sie müssen eine einfache Sache verstehen. Ich habe nichts zu verbergen, ich bekomme kein Geld und keine Anweisungen von irgendjemandem. Sie, die Bürger, sind die einzigen, vor denen ich mich zu verantworten habe. Als Präsidentin werde ich ihre Stimme und ihre Waffe sein. Die sympathisch aussehende Politikerin arbeitete von 2010 bis 2012 bei der Weltbank in Washington, studierte in Harvard, wurde dann von der Liberaldemokratischen Partei Moldaus als mögliche Premierministerin nominiert, scheiterte dann aber. Bei diesen Präsidentschaftswahlen wittert sie eine neue Chance. Ihr gegenüber steht als Gegenkandidat bei dieser Wahl der Sozialist Igor Dodon, ein Befürworter der Annäherung an Russland. Nach diesen Präsidentschaftswahlen werden wir Sozialisten im Parlament weiterhin die Opposition bilden. Wir gehen keine Koalition mit irgendjemandem ein, weder mit dem Oligarchen Plachatnyuk noch mit den Politikern, die hier bereits schon einmal an der Macht waren. Dies ist eines der vielen Probleme des Landes: Korruption, Vetternwirtschaft und die Veruntreuung von Geldern. So führte ein Bankenskandal im letzten November das Land an den Rand der Staatspleite. Dazu die Journalistin Natalia Mora. Wir müssen verstehen, uns regiert der Oligarch Plachatnyuk. Er kontrolliert den Parlamentsvorsitzenden und den Regierungschef. Außerdem gehorcht ihm die Staatsanwaltschaft, die Antikorruptionsbehörde, das Gerichtssystem. Ob sich dieser Oligarch irgendwann einmal kontrollieren lassen wird, dies ist nicht klar. Hinzu kommt, dass ein Teil des Landes gar nicht zu Moldau gehört. Anfang der 90er Jahre, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, herrschte Krieg in Moldawien. Um einen schmalen Landstreifen am östlichen Ufer des Dnieper entbrannte ein heftiger Kampf. Mit Unterstützung Russlands sagte sich Transnistrien los, die selbsternannte Republik aber wurde bisher von keinem Staat anerkannt. In ihr leben ca. 500.000 Einwohner. Es wird geschmuggelt mit Waffen und Rauschgiftbanden, die weit bis nach Europa agieren. Kürzlich stellte die Führung den Antrag auf Anschluss mit Russland. Dieses Ansinnen fand dem Kreml allerdings kein Gehör.
Hermann Krause. Vor 2 Wochen war ein 16-Jähriger in Hamburg niedergestochen und tödlich verletzt worden. Die Polizei rätselte, für die Tat gibt es kein Motiv. Heute Morgen nun ließ die Terrorgruppe Islamischer Staat verlauten, der tödliche Angriff gehe auf ihr Konto. Ein ernstzunehmender Hinweis aus Hamburg, Helene Buchholz.
Die von Amak auf Arabisch und Englisch verbreitete Mitteilung bleibt vage. Darin ist lediglich die Rede von einem Messerangriff. Über Opfer und Verletzte machte Amak keine Angaben. Aber es ist über keine andere Messerattacke in Hamburg an diesem Tag berichtet worden. Nur der rätselhafte Mord an dem 16-Jährigen bewegte an den Tagen danach die Medien.
Ich möchte jetzt an dieser Stelle nicht das Geschäft des IS machen,
sagt Polizeisprecher Timo Zill dazu.
Die legen es ja gerade mit solchen Bekennerschreiben darauf an, die Bevölkerung maximal zu verunsichern. Deswegen möchte ich zu Details des Bekennerschreibens bzw. zu einer Bewertung in der Öffentlichkeit nichts weiter sagen.
Bisher fehlte den Ermittlern im Fall des ermordeten Teenagers aber eine heiße Spur. Weder der Täter noch die Tatwaffe konnten gefunden werden. Auch hinsichtlich des Motivs tappte die Polizei im Dunkeln. Da wäre dieses vermeintliche Bekennerschreiben eine naheliegende Erklärung. Aber
wir haben aktuell Hinweislagen, denen wir sehr intensiv zurzeit nachgehen. Ich bitte allerdings um Verständnis, dass ich das in der Öffentlichkeit nicht weiter konkretisieren kann, um den Ermittlungserfolg auch nicht zu gefährden.
Der ermordete 16-Jährige hatte vor 2 Wochen mit seiner Freundin am Alsterufer unter der Kennedy-Brücke gesessen, als er plötzlich von hinten mit einem Messer angegriffen wurde. Seine Begleiterin wurde nach der Attacke vom Angreifer ins Wasser gestoßen, blieb aber unverletzt. Die Mordkommission und der Staatsschutz gehen nun also dem Hinweis nach, die Terrorgruppe IS könne etwas mit der Tat zu tun haben, wird aber auch weiterhin in alle Richtungen ermitteln. Und auch dem Gerücht, Karlsruhe sei inzwischen in die Ermittlungen eingeschaltet, macht Zill ein Ende.
Die Mordkommission führt nach wie vor die Ermittlungen hierzu. Ich glaube, das ist nochmal ein wichtiger Hinweis. Es ist nicht der Generalbundesanwalt, sondern es ist die Mordkommission der Polizei Hamburg in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft.
Helene Buchholz aus Hamburg. Ein Fairphone, das ist ein Smartphone, das möglichst umweltfreundlich hergestellt wurde. Für ein solches Fairphone ist heute dem niederländischen Unternehmer Bas van Abel der Deutsche Umweltpreis verliehen worden. Weitere Preise wurden für das Bemühen vergeben, Beton aus Abbruchhäusern wiederzuverwenden. Aus Würzburg, Achim Winkelmann.
Ein Smartphone, das leicht zu bedienen ist und gleichzeitig möglichst umweltverträglich, nachhaltig und dazu noch unter vergleichsweise guten Arbeitsbedingungen produziert wird. Wie das geht, zeigt der Niederländer Bas van Abel ganz praktisch. Innerhalb von wenigen Sekunden nimmt er das von ihm entwickelte Fairphone auseinander und zeigt so, dass Bauteile nicht fest verbaut werden müssen. Die Leute können einzelne Module einfach austauschen. Dadurch kann nicht nur der Bildschirm ausgetauscht werden, wenn er bricht. Man kann auch eine neue Kamera, die auf den Markt kommt, in das Smartphone einbauen und es so verbessern. Der Amsterdamer Unternehmer macht sich außerdem dafür stark, dass die seltenen Erden und Metalle, die für die Herstellung der Smartphones gebraucht werden und meist aus Afrika stammen, dort unter menschenwürdigen Bedingungen abgebaut werden. Bundespräsident Joachim Gauck lobte in seiner Festrede den Pioniergeist der 3 Preisträger. Ihre Triebfeder sei es, getragen von ökologischer Verantwortung, unermüdlich nach neuen Chancen und Möglichkeiten zu suchen, so Gauck.
Ich wünschte mir nun sehr, dass Ihr Beispiel Schule macht und dass die Leistung aller 3 Preisträger, die wir heute ehren, Impulse geben, um Nachhaltigkeit, dieses schöne Zauberwort, um das wirklich Alltag zu werden lassen.
Betonteile aus nicht mehr gebrauchten Häusern nicht wie üblich abzureißen und zur Deponie zu fahren, sondern weiterzuverwenden oder aufzubereiten, das ist die Idee der beiden anderen diesjährigen Preisträger. Die Cottbusser Bauingenieurin Angelika Metke hat dafür mehr als 1000 Bauteile geprüft. Ihre Ergebnisse, viele Betonplatten seien zum Beispiel in Lärmschutzwellen oder in Gebäuden für die Landwirtschaft uneingeschränkt wiederverwendbar.
Der Vorteil ist natürlich, wenn Sie Bauteile erhalten können, dass die Stoffe, die Rohstoffe, die Energie, die für die Herstellung dieser Bauteile notwendig waren, dass Sie die sparen können. Beispielsweise eine Deckenplatte aus einem Plattenbau, die beinhaltet so viel Energie, wie eine 3-köpfige Familie in einem Jahr verbraucht.
Werte und Rohstoffe erhalten, das will neben der Professorin auch der Bauunternehmer Walter Fees aus Kirchheim unter Teck. Er hatte schon vor 20 Jahren die Idee, Beton aus Abrisshäusern nicht wie üblich zu Deponien zu fahren, sondern gleich vor Ort zu recyceln.
Achim Winkelmann. Die Zukunft der Arbeit, das ist das Motto der ARD-Themenwoche, die heute beginnt und bis zum kommenden Wochenende läuft. Kollege Roboter, das ist ein Themenkomplex, um den es in dieser Woche in allen Hörfunk- und Fernsehprogrammen der ARD gehen wird. Silke Tornede berichtet.
Immer neue technische Möglichkeiten. Komme ich da noch mit?
Übernimmt der Roboter bald meinen Job?
Bin ich den Anforderungen noch gewachsen?
Das beschäftigt auf jeden Fall viele Arbeitnehmer, weil sie in ihren Betrieben erleben, dass hier Umbrüche starten oder schon angepackt sind.
Sagt Wolfgang Nettelstroth von der IG Metall in Nordrhein-Westfalen. Die Gewerkschaft hat die Digitalisierung zum Top-Thema gemacht und will den Wandel zusammen mit Arbeitgebern gestalten. Zum Beispiel in Ostwestfalen-Lippe, einer Vorzeigeregion in Sachen Industrie 4.0. In einem Netzwerk, dem Spitzencluster ITS-OWL, entwickeln rund 180 Partner aus Hochschulen und Wirtschaft Zukunftstechnologien und schauen zusammen mit den Gewerkschaften inzwischen auch genau hin, wie es den Menschen damit geht. Ganz praktische Fragen, zum Beispiel wie benutzerfreundlich Datenbrillen sind, werden genauso untersucht wie die Auswirkungen neuer Techniken auf den Produktionsalltag, sagt ITS-OWL-Geschäftsführer Günter Korda.
Das sind ja Veränderungsprozesse, die man nicht anstößt, die natürlich Technologie nutzen, aber am Ende des Tages beim Menschen ankommen und vom Menschen ausgeführt werden.
Akzeptanz schaffen und Beschäftigte vom Nutzen neuer Technologien überzeugen, das ist auch Strategie beim Elektronikhersteller Weidmüller in Detmold. Das weltweit agierende Familienunternehmen muss weiter automatisieren, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Setzt zum Beispiel auf Assistenzsysteme und vernetzte Maschinen. An anderen Stellen übernehmen Roboter Routinearbeiten. Dennoch bleibt für Eberhard Niggemann von der Firma Weidmüller der Mitarbeiter der wichtigste Faktor in der Produktion.
Wir bei Weidmüller glauben nicht daran, dass es die menschenleere Fabrik geben wird. Und es macht heute auch gar keinen Sinn, alles zu automatisieren. Der Mensch hat Fähigkeiten, die ein Robotersystem nicht hat.
Sorge, dass Arbeitsplätze verloren gehen, hat die Gewerkschaft dagegen weniger. Zwar verändern sich Berufe und Anforderungen, Industrie 4.0 schaffe aber auch neue Aufgaben. Das sieht auch Günter Korda vom Spitzencluster ITS-OWL so.
Wir glauben, dass man durch Industrie 4.0 auch wieder Produktion nach Deutschland zurückholen kann, weil es durch Automatisierung zum Beispiel plötzlich möglich wird, auch extrem wettbewerbsfähig in Deutschland zu produzieren. Man sagt immer, Automatisierung vernichtet Jobs. Nein, nein, andersrum wird auch ein Schuh draus.
Silke Tornede. Zum Sport, zum Fußball also und zum Spitzentennis in Singapur. Im Studio ist Michael Augustin.
In der Fußball-Bundesliga läuft das letzte Spiel an diesem 9. Spieltag. Knapp 70 Minuten sind rum zwischen dem 1. FC Köln und dem HSV. Und die Kölner führen durch einen Treffer von Modest mit 1:0. Kurz vorher hatte der Hamburger Woods nach einer Tätlichkeit die rote Karte gesehen. Vorher hatte die TSG Hoffenheim gegen Hertha BSC mit 1:0 gewonnen. Der Matchwinner war ein Abwehrspieler. Spieler Niklas Süle. Die Hoffenheimer um Nationalspieler Sebastian Rudi sind neben den Bayern und Leipzig die einzige Mannschaft, die in dieser Saison noch kein Spiel verloren hat.
Es ist natürlich stark, auch unsere Leistung heute mal wieder. Ich denke, man hat es gesehen, wir hatten auch noch die Chancen, höher zu gewinnen. Und jetzt der 5. Sieg in Folge in der Bundesliga, ich denke, so können wir weitermachen.
Sebastian Rudi, der mit der TSG Hoffenheim hinter den Bayern und Leipzig Tabellendritter ist, ein Platz dahinter Hertha BSC. In der zweiten Fußball-Bundesliga hat Hannover 96 ein dramatisches Spiel gegen Würzburg mit 3:1 gewonnen. In der Nachspielzeit verschuldete 96-Torhüter Radlinger einen Elfmeter, hielt den Strafstoß und dann traf Harnik zum 3:1 Endstand. Sehr zur Freude und Erleichterung von 96-Trainer Daniel Stendel.
Ich war einfach unglaublich platt, weil ich gefühlt mit auf dem Platz war und mit der Mannschaft mitgelebt habe, auch wenn es schwer ist, wenn man außen ist und nicht wirklich einwirken kann. Unglaublich intensives Spiel, hochdramatisch und am Ende mit einem glücklichen Sieger, aber Glück muss man sich erarbeiten.
Die Mannschaft von Trainer Daniel Stendel ist als Tabellendritte zurück im Aufstiegskampf. Tabellenzweiter ist der VfB Stuttgart nach dem 3:1 in Karlsruhe. Außerdem hat der VfL Bochum mit 2:1 gegen Heidenheim gewonnen. Sie hat die Australian Open und die US Open für sich entschieden. Sie hat bei den Olympischen Spielen Silber geholt. Beim Saisonfinale in Singapur musste Angelique Kerber den Titel allerdings ihrer Gegnerin überlassen. Die Kielerin hat im Endspiel gegen Dominika Sibulkova aus der Slowakei in 2 Sätzen verloren. Das Ganze nach einer langen, anstrengenden Saison.
Ich glaube, ich war einfach 1-2 Schritte zu langsam heute. Aber ich muss sagen, im Großen und Ganzen hat sie ganz gut gespielt. Sie hat von Anfang bis zum Ende Druck gemacht und ihr Tennis gespielt. Ich habe alles auf dem Platz heute gelassen, was ich noch hatte. Klar bin ich ein bisschen enttäuscht. Aber im Großen und Ganzen werde ich mir das Jahr jetzt nicht durch das Finale vermiesen lassen.
Nee, dazu gibt es auch keinen Grund. Kerber beendet die Saison nämlich als Weltranglisten-Erste. In der Handball-Bundesliga ist die SG Flensburg-Handewitt zurück an der Tabellenspitze. Die Flensburger haben gegen Göppingen mit 27:21 gewonnen. Außerdem hat Hannover-Burgdorf den Bergischen HC geschlagen mit 33:27. Und in der deutschen Eishockey-Liga haben die Kölner Haie das Spitzenspiel gewonnen und zwar mit 4:0 gegen die Adler Mannheim.
Michael Augustin mit dem Sport. Das Echo des Tages finden Sie auch im Internet unter ndr.de/info und unter wdr5.de. Am Mikrofon verabschiedet sich Udo Schmidt.